Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wichtige Forschungsergebnisse, Noten von Studierenden, all das findet sich auf Hochschulrechnern. Doch wie gut sind diese sensiblen Daten vor Hackerangriffen geschützt? Das ist ein Thema bei uns, ein weiteres, die umstrittene Tagung zum Thema Kopftuch an der Uni Frankfurt. Bis drei begrüßt Sie dazu im Studio Regina Brinkmann. Hallo. Ein Mannschaftswagen mit Bereitschaftspolizei auf dem Campus der Frankfurter Goethe-Uni. Das war schon ein eher ungewöhnliches Bild heute Morgen. Die erhöhten Sicherheitsmaßnahmen sind aber nötig, weil dort gerade eine höchst umstrittene Konferenz stattfindet, und zwar zum Thema Kopftuch. Im Vorfeld gab es nämlich nicht nur Kritik, sondern auch eine massive Hetzkampagne gegen die Professorin Susanne Schröter. Sie hatte die Veranstaltung organisiert und ihr wurde auf Instagram unter anderem antimuslimischer Rassismus vorgeworfen. Die Unileitung und der Aster der Goethe-Uni haben sich hinter die Ethnologie-Professorin gestellt. Das hat aber offensichtlich die Kritiker der Veranstaltung nicht beschwichtigt, denn es waren Proteste angekündigt. Unser Landeskorrespondent Ludger Fittkau war heute Vormittag auf dem Campus unterwegs. Herr Fittkau, wie groß waren die Proteste?
Nicht sehr groß, Frau Brinkmann, das muss man sagen. Eine Handvoll Menschen vor dem Unigebäude, in dem die Tagung stattfand. Ich bin auf Sie zugegangen, habe Sie gefragt, wer Sie sind. Sie haben gesagt, Sie seien Studierende der Goethe-Uni, würden Ihren Namen aber nicht nennen wollen, weil Sie Repressionen befürchten, Nachteil an der Hochschule. Aber Sie haben diesen Vorwurf, den Sie schon genannt haben, dass die Veranstalterin Susanne Schröter und auch Alice Schwarzer, die dort als Referentin angekündigt war, dass die eben antimuslimischen Rassismus betrieben. Diese Position haben Sie noch einmal wiederholt.
Eine Instagram-Kampagne hatte ja gefordert, Schröter muss weg. Weiß man inzwischen, wer hinter dieser Kampagne steckt?
So ganz eindeutig ist das nicht. Das wurde auch von der Unileitung kritisiert. Das sei eben Kritik aus der Anonymität gegen die Wissenschaftsfreiheit. So hat die Uni-Präsidentin es heute Morgen nochmal gesagt. Und auch Susanne Schröter wurde gefragt, ob sie weiß, wer dahinter stecken könnte. Sie ist ja Fachfrau auch für islamistische Strömungen hier in Deutschland. Und sie sagt, genau weiß sie es nicht, aber sie glaubt zu wissen, wer auf diese Kampagne bei Instagram aufspringt.
Und das ist eine Gruppe, die kennen wir hier aus dem Rhein-Main-Gebiet. Die heißt Realität Islam. Und diese Gruppe ist nach Auskunft der Sicherheitsbehörden wahrscheinlich eine Nachfolgeorganisation der verbotenen Hizb-ut-Tahrir, einer radikalen islamischen Gruppe, die antritt mit der Parole Kampf der Wertediktatur. Werte, das sind die Werte dieser Gesellschaft mit gemeint. Und es ist sowas Ähnliches wie ein Pendant zu den rechtsradikalen Identitären, sind es islamistische Identitäre, die vorgeben, für die Muslime an sich zu sprechen, was sie natürlich nicht tun und der Meinung sind, Muslime sind eine Sondergruppe, die komplett andere Werte und Normen hat als diejenigen, die in unserer Gesellschaft gelten, und die müssten beachtet werden.
Also islamistische Identitäre, das soll die Gruppe sein, die hinter diesen Angriffen auf Frau Schröter steckt.
Der Aster hat sich ja sehr mit Frau Schröter solidarisiert, ebenso die Hochschulleitung. Doch es gibt auch Kritik aus der Studierendenvertretung. Wie sieht die konkret aus?
Ja, die Kritik von Fatma Keser, der Feminismusreferentin des Aster, geht nochmal in eine andere Richtung. Sie findet die Einladung für die Veranstaltung heute quasi noch zu liberal. Sie sagt, da treten Leute auf, die selber auch islamistische Positionen vertreten. Frau Schröter hat eben versucht, ein ausgewogenes Podium zusammenzustellen. Auch eben Kopftuchträgerinnen sind da und auch eben Theologinnen, die auch das Kopftuchtragen verteidigen. Konkret kritisiert Fatma Keser vom Aster unter anderem die Einladung an Kohle Mariam Hübsch, die gehört zu der religiösen Sekte der Ahmadiyya. Und da sagt Fatma Keser Folgendes.
Kohle Mariam Hübsch hat zum Beispiel im HR2 Kulturinterview schon mal Zwangsehen verharmlost, indem sie von arrangiertem Kennenlernen sprach. In Bezug auf ihre eigene Schwester, die verheiratet wurde. Solche Leute würde ich nicht sprechen lassen. Sie sprechen sehr strategisch, kriegen es hin, als gemäßigt rüberzukommen. Und solche Leute würde ich halt nicht sprechen lassen.
Also die Kritik des Aster geht noch weiter. Man stellt sich hinter Frau Schröter, sagt aber, man wäre nicht so liberal, hätte solche Leute, die sozusagen islamistisch sind, gar nicht eingeladen.
Herr Fittkau, wie haben Sie denn selbst die Veranstaltung erlebt? Also wie emotional oder wie sachlich wurde dort argumentiert?
Ja, die Veranstaltung läuft ja noch den ganzen Nachmittag. Man kann sie übrigens auch im Internet verfolgen. Auf der Homepage der Uni Frankfurt ist dort ein Livestream eingerichtet. Deswegen schon, weil auch mehrere hundert Menschen gar nicht in den Veranstaltungssaal rein hineinkamen. Das Interesse ist riesig groß gewesen, auch nach der Diskussion im Vorfeld. Also man kann sich bis 16, 17 Uhr noch selber ein Urteil bilden. Ich verfolge die Veranstaltung jetzt auch noch mit einem Ohr immer weiter und es geht doch sehr sachlich. Die Diskussionen sind sehr sachlich. Gerade hat beispielsweise Dina El-Omari gesprochen. Das ist eine Theologin der Uni Münster und hat nochmal historisiert, woher kommt eigentlich das Kopftuch, wieso hat man es damals zu Zeiten des Propheten getragen, welche Funktion hat es damals gehabt, also eine Historisierung. Das geht sehr sachlich. Manchmal gibt es Beifall politischer Art, das ist ein bisschen ungewöhnlich für eine wissenschaftliche Veranstaltung, aber ansonsten eine sehr ruhige und inhaltlich sehr gehaltvolle Veranstaltung.
Ludger Fittgau, vielen Dank für diese Eindrücke von der Konferenz zum Thema Kopftuch an der Uni Frankfurt. Die CEU, dieses Kürzel, ist hier bei uns in den letzten Wochen und Monaten schon häufiger gefallen in Campus und Karriere. Die Abkürzung steht für Central European University. Bislang hatte die Uni in Budapest ja ihren Hauptsitz, wurde aber von der ungarischen Regierung zunehmend in die Enge getrieben. Als eine Konsequenz verlegt sie ihren Lehrbetrieb nach Wien. Doch die Universität möchte den Standort in Budapest ebenfalls erhalten. Dabei könnte eine Kooperation mit der Technischen Universität München helfen, die gestern von beiden Seiten in der ungarischen Hauptstadt unterzeichnet wurde. Was soll die Zusammenarbeit zwischen Budapest und Bayern bringen? Reden wir drüber mit unserem bayerischen Landeskorrespondenten Michael Watzke. Herr Watzke, da kommen ja zwei ziemlich unterschiedliche Hochschulen zusammen. Die TU München ist für ihre Ingenieurwissenschaften bekannt. Die CEU ist auf Geistes- und Gesellschaftswissenschaften spezialisiert. Wie wollen die zusammenarbeiten?
Naja, dazu muss man wissen, dass die Technische Universität München nicht nur ingenieurswissenschaftliche und solche Studiengänge anbietet, sondern über die Hochschule für Politik München auch ein Institut hat, das zwar institutionell selbstständig ist, aber auch Politikwissenschaftsstudiengänge anbietet. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese drei Lehrstühle, die die TU München nun an der CEU betreiben möchte, tatsächlich viel mit dem Zusammenwirken von Mensch und Maschine zu tun haben sollen. Ich habe dieses Memorandum of Understanding der beiden Seiten. Und da steht drin, in the field of politics, technology and society. Das heißt, die Lehrstühle sollen besonders das Zusammenwirken von Mensch und Maschine und Technik beleuchten. Auch BMW will einen dieser Lehrstühle unterstützen. 400.000 Euro pro Jahr wird jeder dieser Lehrstühle kosten. So hat mir Professor Wolfgang Herrmann, der Präsident der Technischen Universität München, gestern gesagt.
Wie zuversichtlich ist denn die TU München, dass sie mit diesem Schritt der CEU nun aus der Klemme helfen kann?
Nun, sie ist mit einer großen Delegation gestern unter der Führung von Professor Wolfgang Herrmann nach Budapest gereist. Und Wolfgang Herrmann hat mir danach gesagt, er möchte vor allem erreichen,
dass in einer Metropole wie Budapest die freie Wissenschaft ihren Raum hat und damit ausstrahlt auf die Entwicklung von ganz Osteuropa. Wissenschaft kann nur in maximaler Freiheit ablaufen. Wir möchten, dass die Central European University als renommierte, kleine, internationale Hochschule wieder amerikanische Diplome vergeben kann, internationale Diplome unter unserer Mitwirkung.
Und das ist der Knackpunkt. Diese internationalen US-amerikanischen Diplome kann die CEU derzeit nicht ausstellen, weil der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban das verbietet. Deswegen ist die CEU, die viel Geld in Budapest in neue Gebäude investiert hatte, nun nach Wien ausgewichen, will aber eben auch weiterhin in Budapest sein. Wenn es nicht gelingt, dieses Ziel zu erreichen, dass sie weiterhin international gültige Diplome ausstellen kann, dann ist die Zusammenarbeit, so geht es aus diesem Memorandum of Understanding, zwischen beiden Seiten hervor, hinfällig, weil dann hat das Ganze keinen Sinn.
Also da gibt es so eine Art von Kündigungsklausel, die auch noch im Vertrag mit aufgenommen wurde, höre ich daraus. Mhm. Wie sieht denn die ungarische Regierung diese Zusammenarbeit? Eigentlich will die ja diese CEU eigentlich nur loswerden.
Ja, und es gab Signale von der ungarischen Regierung, von der Fidesz-Regierung oder konkret von Viktor Orban direkt, dass man der CEU vielleicht die Hand reichen würde. Das Ganze steht ja auch im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit zwischen der EVP, also der konservativen, des Zusammenschlusses der konservativen Parteien im Europaparlament und der Fidesz. Der Spitzenkandidat für die Europawahl der EVP, Manfred Weber, hatte drei Bedingungen Bedingungen genannt, damit diese Zusammenarbeit zwischen Fidesz und der EVP bestehen kann. Und da schien Viktor Orban tatsächlich auch ein wenig in diese Richtung mitzuziehen. Aber seit zwei Tagen, konkret am Montag, hat Viktor Orban sich wieder stärker von der EVP entfernt, will wohl nun keine Zusammenarbeit mehr mit der EVP. Und das könnte darauf hindeuten, dass es am Ende eine solche Zusammenarbeit dann doch nicht geben wird. Denn, wie gesagt, alles hängt davon ab, ob die ungarische Regierung mitzieht. Wolfgang Herrmann hat mir gestern gesagt, er hält das für sehr wichtig. Er hofft, dass Viktor Orban da zur Einsicht kommt und vielleicht auch dann nach der Wahl.
Wir hoffen trotzdem, dass sich nach der Wahl am 26. Mai die Dinge wieder beruhigen, dass auch Orban sieht, wie wichtig für sein Land der ungehinderte internationale Austausch ist, wie wichtig es ist, dass Top-Wissenschaftler gerne hierher kommen und hier arbeiten. Das setzen wir darauf, da sind wir zuversichtlich.
Aber noch ist das Ergebnis offen.
Ja, und über diese wissenschaftliche Kooperation, die noch auf sehr wackeligen Füßen steht, zwischen Bayern und Budapest, hat uns Michael Watzke berichtet. Vielen Dank nach München. In Berlin geht ja heute die Republika zu Ende und während das Klassentreffen der Netzgemeinde auf vielen Kanälen im Mittelpunkt stand, war von der TinCon, die auch im Rahmen der Republika stattfand oder auch jetzt noch stattfindet, weniger zu hören. Die Netzkonferenz richtet sich an eine deutlich jüngere Zielgruppe, nämlich an Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 bis 21. Also an Leute, die sich schon bald oder vielleicht auch eher demnächst beruflich orientieren müssen oder wollen. Was liegt also näher, als an die TinCon noch eine Jobmesse anzudocken, wo Firmen schon mal Kontakt aufnehmen können zum Nachwuchs für IT und Digitales? Jan Rehm hat sich auf dieser Jobmesse, der Jetpack, wie sie offiziell heißt, für uns mal umgehört.
Drei steile Treppen muss hinauf, wer erfahren will, welche Jobs das sind, die laut Selbstbeschreibung der Jobmesse Jetpack kein Schwein kennt. Im alten Kühlhaus der Station Berlin können sich Jugendliche zwischen 13 und 21 Jahren darüber informieren. Zum Beispiel beim Großkonzern Siemens, der einen der Stände gebucht hat. Personalwerber Jörg Matern.
So im technischen Bereich, da gibt es relativ viele verschiedene Studiengänge, Ausbildungsgänge. Und viele Schüler, Schülerinnen wissen heute gar nicht mehr, was macht jemand zum Beispiel, der Elektrotechnik studiert? Was macht man da später mit? Was ist das für ein Studium? Oder die ganzen IT-Berufe, die neuen, Kombination mit Mathematik, IT und Mathematik, das sind so Studiengänge, die relativ neu sind, die junge Menschen so noch gar nicht kennen. Und die müssen wir irgendwie bekannter machen. Woher sollen sie die auch kennen? Wir müssen darüber reden, wir müssen die vorstellen.
Genau das tut Siemens auf der Jetpack in Berlin. Außerdem lädt der Konzern Jugendliche auf der Messe zu Workshops ein, bei dem gemeinsam über Ausbildung, Job und Arbeit der Zukunft nachgedacht wird. Jörg Matern.
Wobei wir genau genommen bei uns in der Ausbildung und in dualen Studiengängen schon auf die bewährten Ausbildungsgänge und Studiengänge setzen, aber da natürlich neue Komponenten reinkommen, wie 3D-Druckverfahren, Additive Manufacturing beispielsweise oder Einsatz von Augmented Reality in der Ausbildung.
Eine ganz neue Art zu studieren will die Exponential University, kurz XU, bieten. Während die Jetpack in Berlin anläuft, machen die ersten 13 Studierenden in Potsdam ihre ersten Schritte in der neu gegründeten Privatuni, die anders sein soll als herkömmliche Hochschulen, erklärt Marketingchef Dominik Erdmann.
Im Zuge dieser Neugründung der Hochschule haben wir gesagt, okay, wir haben die einzigartige Möglichkeit, auch Hochschule neu zu denken. Wie würden wir quasi jetzt vorgehen, wenn wir eine ganz neue Hochschule gründen, was wir ja getan haben? Deswegen haben wir quasi vier Säulen unseres Lernens aufgestellt.
Die Säulen heißen exponentielles Lernen, digitales Lernen, echtes Lernen und experimentelles Lernen.
Experimentelles Lernen heißt, wir haben bei uns am Campus hier dieses VR-Set zum Beispiel, 3D-Drucker, Roboterarm zum Beispiel auch noch, den man im Studiengang anwenden soll, auch anwenden darf. Echtes Lernen heißt, wir haben natürlich noch Professoren und einen Campus.
Die kämen bei der XU nicht aus der Akademie, sondern aus der Wirtschaft und seien teilweise Vorstände von Unternehmen, die ihr Wissen an die Studenten weitergeben. Streng genommen ist das aber heutzutage kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Auch andere Hochschulen rekrutieren ihre Dozenten und Dozentinnen aus der Praxis. Bleiben zwei weitere Säulen.
Digitales Lernen heißt, ja, man kann bei uns am Campus lernen, aber gleichzeitig haben wir ein digitales Campus-Management-System. In Zukunft haben wir auch noch eine XU-App, in der man quasi in kleinen Nuggets, so kleinen Lernschnipseln weiterlernen kann. Und exponentielles Lernen heißt für uns, Lernen ist ein lebenslanges Lernen. Und wir sagen, wenn du quasi an der XU studiert hast, dann bist du optimal auf deine digitale Zukunft vorbereitet. Deswegen wird dir auch eine Jobgarantie geben. Du hast auf jeden Fall einen Job, wenn du dein Studium abschließt.
Ja, wenn man das Studium abschließt. Doch muss man das in Zukunft überhaupt noch? Schließlich heißt es in der Beschreibung zur Jetpack auch, Bachelor or do it yourself. Sinngemäß übersetzt, studieren oder einfach selber machen. Jetpack-Projektleiterin Uta Finger hält eine fundierte Ausbildung weiterhin für essentiell. Aber schon während der Ausbildung sollten die Jugendlichen loslegen.
Wir haben ja auch viele Personen auf der Bühne, die jetzt unabhängig von dem Bachelor gesagt haben, ich mache jetzt einfach mal einen YouTube-Kanal. Oder 18-Jährige, die neben ihrer Schule noch selbst sich gegründet haben und jetzt schon Agenturen besitzen oder andere spannende Sachen machen. Also ich finde, dass es natürlich auch mit einer guten Ausbildung weitergeht und dass man da kreativ sein kann in andere Richtungen. Aber dass es halt auch ganz viel so in einem selber steckt, also dieses Do-it-yourself. Dass man natürlich links und rechts von den gängigen Pfaden, die man hat, auch nochmal ganz viele andere Sachen machen kann und einfach mal starten kann.
Ausbildung oder Studium bleiben also weiterhin Grundlage für einen späteren Job. Kreativität und Eigeninitiative sind aber schon während der Ausbildung gern gesehen. Das bestätigen auch die Werber und Werberinnen auf der Jetpack. Sie würden heutzutage in erster Linie danach auswählen, was jemand bereits selbst gemacht hat und nach den Fähigkeiten. Zeugnisse würden in Auswahlverfahren erst im zweiten Schritt wichtig.
Es trifft Unternehmen, manchmal sogar den Bundestag, und auch Hochschulen sind keine hackerfreien Zonen. Dieser Gefahr sind sich aber längst nicht alle an Unis und Hochschulen bewusst. So müssen manche IT-Experten bei Rektoren und Dozenten bisweilen dicke Bretter bohren und sind dabei oft auch noch allein auf weiter Flur. Denn beim Datenschutz und im IT-Bereich ist die Personaldecke an vielen Standorten noch dünn, wie Thomas Wagner auf einer Ulmer Tagung mit dem Titel Campus digital, aber sicher jetzt erfahren hat. Wie sicher die Daten an Hochschulen sind, machen diese zwei Beispiele schon mal deutlich.
Hackerangriffe auf Hochschulen, der Datenklau. Christian Fürtinger, Stabsstelle für Informationssicherheit der Bayerischen Universitäten und Hochschulen.
Das ist leider, wo wir feststellen, zunehmend. Wenn Hochschulen angegriffen werden, ist eigentlich einer von drei Fällen, ist wegen Forschungsergebnis die Wissenschaftsspionage sehr, sehr stark. Ich kann es jetzt aus Bayern nur sagen. Und da ist eigentlich schon fast jede dritte Hochschule betroffen.
Hackerangriffe auf Hochschulen, der Erpressungsversuch. Rainer Bockhold, Direktor des Rechenzentrums der Universität Bonn, über den Fall an einer anonymisierten Universität in Nordrhein-Westfalen.
Und der ist ein Erpresserschreiben zugegangen, sinngemäß, ihr zahlt so und so viel Bitcoins oder wir nehmen euch für eine definierte Zeit vom Netz. Die Universität hat sich natürlich nicht erpressen lassen und ist dann Opfer eines Angriffs geworden und ist vom Netz gegangen.
Längst haben Computerhacker Hochschulen als Zielobjekte für sich entdeckt und das hat gleich mehrere Gründe. Zum einen hieß es auf der laufenden Tagung des Deutschen Forschungsnetzwerkes in Ulm, sei es attraktiv, Forschungsergebnisse elektronisch auszuspähen und für viel Geld weiterzuverkaufen. Zum anderen sind gerade Hochschulen wegen ihrer speziellen Struktur besonders geeignete Zielobjekte für Hackerangriffe.
Man muss jetzt die Professoren, die natürlich ihre Freiheit von Forschung und Lehre kennen, auch im Datenschutz mitnehmen. Sie müssen also auch in der Forschung, wo sie gewisse Freiheiten auf Bezug auf das Forschungsthema haben, müssen die trotzdem Datenschutzregeln einhalten.
So Andreas Brennecke, Datenschutzbeauftragter der Universität Paderborn. Will heißen, Freiheit von Forschung und Lehre bedeutet im gelebten Hochschulalltag auch, Professoren gehen höchst unterschiedlich mit den Daten ihrer Studierenden, aber auch mit Forschungsdaten um. Die Einführung von zentralen Standards zur Datensicherheit ist zunächst nur schwer mit der Freiheit von Forschung und Lehre vereinbar. Umso wichtiger wäre es, so Andreas Brennecke, dass sich die Lehrenden trotzdem zentralen Grundsätzen unterordnen.
Also die Lehrstühle beispielsweise, die Professoren, die verarbeiten natürlich eine Vielzahl von Daten der Studierenden. Aber der Datenschutz dort wird nicht so gelebt, wie sich das zentrale Stellen wünschen.
Rainer Bockhold vom Rechenzentrum der Uni Bonn, im Nebenamt Vorstandsmitglied beim Trägerverein Deutsches Forschungsnetzwerk, glaubt, dass in der Forschung und Lehre eines geschafft werden müsse, nämlich
das Bewusstsein um die Wichtigkeit der eigenen Daten. Die haben Forscher häufig gar nicht. Forscher arbeiten, um zu publizieren, um Daten bekannt zu machen.
Was manchmal zu einer möglicherweise lockereren Beziehung zum Datenschutz führt, als beispielsweise bei Managern. Das alles macht die Datensicherheit an Hochschulen nicht einfacher. Dennoch diskutieren die Experten in Ulm Strategien, die die Rechnersysteme von Hochschulen deutlich sicherer machen können. Zum einen gelte es, das Bewusstsein der Wissenschaftler und Lehrenden zu schärfen. Daneben habe sich bewährt, Beauftragte für Daten- und Informationssicherheit an den Hochschulen zu ernennen. Dabei müsse aber, so Christian Fürtinger von der Stabsstelle Informationssicherheit der Bayerischen Universitäten, eines beachtet werden.
Das ist ein Thema, das ich nicht im Nebenjob machen kann, so 10% nebenbei. Sondern es braucht mindestens 1 bis 2, in großen Universitäten eher 3, vielleicht sogar 4 Personen.
Allerdings müssen dafür auch eigene Stellen geschaffen werden. Und darauf hätten die Hochschulpolitiker, die darüber entscheiden, allenfalls gebremste Lust.
Ich bin zum Beispiel auch alleine in Bayern mit einer Stelle nur für 30 Hochschulen. Ja.
Schließlich stellt die Art und Weise, wie deutsche Forschungseinrichtungen, Unis und Hochschulen an das weltweite Datennetz angeschlossen sind, einen gewissen Schutz gegen Angriffe dar. Alle sind miteinander über das deutsche Forschungsnetz verbunden. Und das ist
der Internet Service Provider für die Wissenschaftsgemeinschaft in Deutschland. Das sind alle Universitäten, alle Fachhochschulen, alle Großforschungseinrichtungen sind dem Netz des DFN angeschlossen.
Erklärt Rainer Buchholdt, Vorstandsmitglied im Trägerverein. Dadurch, dass das Netzwerk zentral gesteuert und zentral kontrolliert werde, sei es für Hacker deutlich schwerer, in die Systeme zu kommen. Und auch die Geschwindigkeit der Datenübertragung sei öffentlichen Netzen haushoch überlegen.
Große Erleichterung letzte Woche. Wir erinnern uns, Bund und Länder haben sich in Sachen Hochschulpakt geeinigt. Denn der bisherige Pakt läuft ja im kommenden Jahr aus. Und jetzt bemängelt der Bundesrechnungshof gravierende Versäumnisse des Bildungsministeriums bei diesem noch laufenden Hochschulpakt. Nicht überall seien die Bundesmittel wohl tatsächlich für zusätzliche Studienplätze genutzt worden, heißt es in einem Bericht an den Haushaltsausschuss, aus dem die Zeitung Welt zitiert. Auch die Ergebnisse des sogenannten Qualitätspakt Lehre seien angesichts von 2 Milliarden Euro Investitionen nicht überzeugend, urteilt der Rechnungshof. Johannes Hensen ist Programmleiter des Kölner Seriengipfels und ist gleich im Gespräch mit den Kollegen von Corso Kunst und Pop. Auch Campus und Karriere gibt es gewissermaßen in Serie, also morgen wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Das wünscht Ihnen Regina Brinkmann.